Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2
15 Uhr und 3 Minuten. Lesung im 2. Heute mit dem letzten Teil der Novelle Mathilde Möhring von Theodor Fontane. Die erste Krankheit gab ihr den Mann und die zweite hat ihn ihr wieder genommen. Nachdem Mathilde Möhring ihren ehemaligen Untermieter Hugo Grassmann geheiratet hat und an seiner Seite Bürgermeistersfrau geworden ist, muss sie nun miterleben, wie ihr Gatte eine Lungenentzündung erliegt. Und damit heißt es für Mathilde, wieder zurück nach Berlin, wieder zurück in die Armut und zum gemeinsamen Schlafzimmer mit ihrer Mutter. Es liest Wilhelm Borchert.
Sonnabend früh mit dem 8 Uhr Zug kam Tilde auf dem Friedrichstraßenbahnhof an. Den kleinen Handkoffer, den sie mit sich führte, gab sie einem Gepäckträger zugleich mit ihrem Gepäckschein und wies ihn an, ihr alles in ihre Wohnung zu schaffen, drüben bei Schulzens, 3 Treppen.
»Jawohl, Fräulein«, nickte der Packträger. Er verbesserte sich aber rasch, denn er kannte sie von alter Nachbarschaft her ganz gut und versprach dann, in einer halben Stunde da zu sein. Als sie ging, sah er einen Augenblick nach.
»Was doch nicht das liebe Geld alles tut!« Die hat sich ordentlich rausgemausert, ordentlich ein bisschen forsch und sogar mit einem Krimstecher.
Während ihr diese Betrachtungen folgten, schritt Tilde über den Damm hin und sah auf das Haus und nach der dritten Etage hinauf. Es hatte sich nichts verändert und doch kam ihr alles ganz anders vor. Ein eigentümliches Gefühl beschlich sie, als sie sich sagte, »Sei froh, dass es ist, wie es ist. Es könnte viel schlimmer sein. Wie war es vor 2 Jahren? Da musste ich noch alles selber tun.« Sie ging auf die rechte Seite der Straße und spähte hinauf, ob sie die Alte vielleicht am Fenster sähe. Aber sie sah nichts, auch nicht in den anderen Etagen. Überall waren noch die Rollos herunter. Es war ihr lieb, ganz unbeachtet zu sein, aber sie war es nicht. Und während sie über den Damm auf die Haustür zuging, sagte oben die Rätin, die vom Frühstückstisch aufgestanden war und sich ein Guckloch in der angelaufenen Scheibe zurechtgemacht hatte. »Was sitzt du wieder über der Zeitung, Schulze? So was sieht man nicht alle Tage. Sie hat bloß schwarze Handschuhe an und sieht sonst aus, als reiste sie nach Dresden und in die Sächsische Schweiz. Regenmantel und Opernglas. Es fehlt bloß noch der Alpenstock.« »Ach, du hast auch immer was zu quengeln, Luise. Wenn sie mit einer langen Trauerfahne ankäme, dann wäre dir das auch nicht recht.« Tilde stieg langsam eine Treppe hinauf. Je höher sie kam, desto langsamer, weil ihr vor der Begegnung mit der Alten bange war. Auf dem letzten Treppenabsatz stand die Rundschen und nahm ihr, weil sie nichts anderes mit sich führte, wenigstens den Regenschirm ab.
»Na, Rundschen, wie geht es?«
»Jut, Frau Bürgermeister, wie soll es gehen?«
Aber ehe sie das Gespräch fortsetzen konnte, war man oben und Tilde lief auf die Mutter zu, die halb sonntäglich zurechtgemacht in der offenen Tür stand und gleich zu weinen anfing.
»Mutter, Mutter, so weine doch nur nicht gleich. Jeder kommt doch mal ran.«
»Tja, bloß der eine zu früh und der andere zu spät. Wenn ich doch rangekommen wäre.«
Und dabei trat sie vom Flur her in das Entree und vom Entree in die Wohnstube, wo vor dem Sofa schon der Kaffee stand und Semmeln und Butter.
»Na, komm, Tildchen, nur wollen wir eine warme Tasse trinken und erzählen mir auch alles, wie es war.«
»Ja, Mutter, gleich. Ich möchte mir aber erst die Hände waschen. Und das Haar ist auch in Unordnung. Ich hatte den Wind ins Gesicht und wollte nicht zumachen.« Und dabei erhob sich Tilde wieder, legte Hut und Krimstecher beiseite und hing den Mantel an einen Ständer im Entree. Dann kam sie wieder und meinte, »So, Mutter, nun schenk uns ein. Kalt war es, ja. Und der Mantel hat auch nicht viel geholfen.«
»Ich dachte, du würdest ein Umschlagetuch drüber nehmen und überhaupt sowas, was wie Trauer aussieht. Tilde, hast du denn gar keine Trauer getragen? Ich weiß ja, dass es hier sitzt, aber wegen der Leute. Und sie haben sich doch sehr anständig gegen dich benommen.«
»Ja, Mutter, natürlich habe ich Trauer getragen. Silberstein hat mir alles besorgt und hatte das meiste auf Lager. Ich war ja ganz schwarz mit Schleier und Schleppe, alles wie sich's gehört. Aber als ich mich für die Reise zurechtmachte, habe ich alles eingepackt. Und du kannst es sehen, wenn es nachher kommt.
Und unterwegs wolltest du nicht?
Nein, Mutter, unterwegs nicht. Und ich wollte auch nicht hier so ankommen. Das sieht gleich so gefährlich aus und die meisten glauben doch nicht dran. Und ich habe schon gesehen, dass sie zudringlich wurden, bloß wegen zu viel Trauer.
Aber willst du es denn einfach so liegen lassen? Es kriegt ja Flecke. Und von Silberstein hast du es doch auch nicht umsonst.
Auftragen will ich es nicht, aber tragen werde ich es doch, wo es hingehört, wenn ich ernste Besuche mache. Denn wenn ich auch die Pension habe, so muss doch etwas geschehen.
Ach, Till, dass du nur davon gleich sprichst. Ich habe es ja nicht gewollt und habe mir diese ganze Nacht gesagt, sprich nicht davon, Tilde mag es nicht. Tilde war immer großartig und nu ist sie es erst recht. Aber da du nur selber davon anfängst, sage, Kind, was soll nu werden? Denn es war doch eine furchtbare Krankheit.
Ja, Mutter, das war's. Immer die Beklemmungen und die Atemnot.
Ach ja, Tilde, die Beklemmungen. Aber ich meine nicht die Beklemmungen. Ich meine, dass es so lange gedauert hat.
Ja, gerade ein Vierteljahr.
Und wenn auch in einer kleinen Stadt der Doktor bloß um die Ecke wohnt, die Länge hat die Last und zuletzt macht es doch etwas aus. Und dann die Medizin. Und gerade wenn es mal schon besser war, da müssen sie dann immer gestärkt werden. Aber es hilft meistens nicht mehr. Und ist alles bloß hin.
Tilde nahm ein Stück Zucker, brach es zweimal durch und sah in Gedanken auf die vier Krümel, die da vor ihr lagen. In den vier Krümeln hatte sie nun wieder ihr Leben. Und die Mutter, die noch kein Wort von dem armen guten Mann gesprochen hatte, rechnete schon wieder, was seine Krankheit gekostet habe. So nüchtern sie selber war, das war ihr doch zu viel. Sie nahm der alten Hand und sagte, »Mutter, bringe der Runschen den Kaffee raus. Sie wird wohl noch nichts Warmes gehabt haben. Ich will in die andere Stube gehen und mich einen Augenblick hinlegen. Vielleicht schlafe ich ein. Mir ist doch ein bisschen übernächtig.« Sie dachte nicht an Einschlafen. Sie wollte nur allein sein und einen Augenblick andere Gedanken haben. In Hugos früherem Zimmer ging sie auf und ab. Da war das Stehpult, darauf die juristischen Bücher immer so verstaubt herumgelegen hatten. Und da war der Sofatisch, auf dem hoch aufgeschichtet die kleinen Reklamhefte lagen und ein paar Bleistifte daneben, um immer gleich Notizen an den Rand schreiben zu können. Und da war das Fensterbrett, an das gelehnt sie so sonderbar sentimental ihre Verlobung angesichts des Mondes gefeiert hatten, er noch halb krank und verlegen, sie nüchtern und berechnend.
»Ich habe mich ihm immer überlegen geglaubt«, sann sie vor sich hin.
»Es war nicht so.
Wenn das ewige Nachrechnen klug ist, dann ist Mutter die klügste Frau. Von den anderen, zu denen Hugo gehörte, hat man doch mehr. Und ich will versuchen, dass ich ein bisschen davon wegkriege. Aber es wird mir wohl nicht viel helfen. Von Natur bin ich gerade so wie Mutter.« Sie berechnet immer, was es kostet. Und ich rechne mir den Vorteil aus. Die vier Krümel Zucker will ich mir in eine Schachtel legen und hier in das offene Sekretärfach stellen. Da habe ich es immer vor Augen und will dran lernen, dass das ganz Kleine nun wieder anfängt. Und wenn Mutter weimert, will ich nicht ungeduldig werden. Ich dachte Wunder, was ich aus ihm gemacht hätte. Und nun finde ich, dass er mehr Einfluss auf mich gehabt hat, als ich auf ihn. Rechnen werde ich wohl immer, das steckt wohl drin, aber nicht zu scharf und will hilfreich sein und für die Runschen sorgen und schon deshalb, weil die Runschen seine einzige Renonce war. Und wenn er das sieht, wird er mir's danken. Aber er wird's wohl nicht sehen. Und dann ging sie wieder auf und ab und trat ans Fenster, und da, wo damals der Mond gestanden hatte, hing ein graues Gewölk. Aber während ihr Auge noch darauf ruhte, rötete sich's, und die Sonne gab ihm einen goldenen Saum. »Vielleicht ist das meine Zukunft«, dachte Tilde,
und sie holte sich den Regenmantel aus dem Entree, deckte sich damit zu, verfolgte noch eine Weile das Licht- und Schattenspiel an Wand und Decke und schlief ein. Zu Tildens besonderen Eigenschaften gehörte von Jugend auf die Gabe des Sich-Anpassens, Sich-Hineinlebens in die jedesmalige Situation. Wäre Hugo am Leben und im Amt geblieben und nach Ablauf seiner Woldensteiner Amtszeit zum Oberbürgermeister einer Provinzialhauptstadt gewählt worden, so würde seine Frau bei Besuchen des Oberpräsidenten, ja selbst bei Kaiserparaden, die Honneurs des Hauses mit vollkommener Unbefangenheit und ausreichender Geschicklichkeit gemacht haben. Jetzt, wo sie sich nach einem kurzen Erfolg auf die Stufe zurückversetzt sah, von der sie ausgegangen war, fand sie sich auch darin zurecht und nahm ihr altes Leben ohne jede weitläufige Betrachtung und jedenfalls ohne Klage darüber wieder auf. Die Sache lag so und so, folglich musste sie so und so gehandhabt werden. Nur keine nutzlosen Betrachtungen. Es handelte sich für sie keinen Augenblick darum, ihre Situation in irgendein Gegenteil zu verkehren, sondern immer nur darum, aus der Situation, wie sie nun einmal war, das Beste zu machen. Und dies tat sie voll Überzeugung und auf ihre Weise, rücksichtsvoll und auch wieder entschieden. Soweit es möglich, war sie der alten zu Willen und unerschöpflichen kleinen Guttaten und Aufmerksamkeiten und ging so weit, dass sie wie vordem das bloß alkovenhafte Schlafzimmer mit ihr teilte. Den ganzen Tag aber sich beständig von ihr über Spittel und ähnliche Dinge unterhalten zu lassen oder Fragen zu beantworten, die sich fast immer auf ihr intimes Woldensteiner Leben bezogen, dazu war sie nicht mehr gewillt und hatte dementsprechend kategorisch erklärt, dass sie wenigstens den Tag über allein sein müsse. Das mit dem Vermieten müsse ein Ende haben. Und so hatte sie sich dann drüben eingerichtet, und als die Alte sah, dass Tilde viel schrieb und sich unter Büchern und Karten vergrub und, wenn sie zu Tisch kam, die Runschen musste das Essen jetzt holen, oft rote Backen vom Lernen hatte, konnte sie sich denken, was Tilde vorhatte. Sie konnte sich's denken und war auch nicht eigentlich dagegen. Aber wenn sie sich auch recht gut entsann, dass der Seminarlehrer schon damals, ehe Möhring starb, immer von Tildens schönen Gaben gesprochen hatte, so ging sie doch davon aus, dass Lehrerin nicht recht was sei. Ja, dass jedes andere Unterkommen, wenn auch von etwas fraglicher Beschaffenheit, dem immer noch vorzuziehen wäre. Bei Tage wagte sie mit solchen Betrachtungen nicht recht hervorzutreten. Aber wenn sie zu Bett gegangen waren und schon eine Weile ganz ruhig gelegen hatten, richtete sich die Alte von ihrem Kissen auf und sagte, während von der Straße her durch die nach vorn hinaus offenstehende Tür ein schwacher Lichtschimmer sie traf,
»Tilde, schläfst du schon?«
»Nein, Mutter, aber beinahe. Willst du noch was?«
»Nein, nein, Tilde, wollen will ich nichts.« »Mir ist bloß so furchtbar Angst wegen deiner Lernerei. Du siehst so spack aus und hast so einen Glanz in den Augen. Er hat ja doch die Schwindsucht gehabt. Und am Ende...«
»Nun?«
»Am Ende wäre es doch möglich. Und wenn es so ist, ist doch frische Luft immer das Beste und nicht so viel sitzen.«
»Gewiss, frische Luft ist immer gut, aber wo soll ich sie hernehmen? Hier ist sie nicht gut, und wenn es nicht wegen deines Rheumatismus wäre...«
»Nein, Tilde, dass das Fenster offen steht, das geht nicht. Aber du könntest doch die frische Luft haben.«
»Ich? Woher denn?«
»Ja, Tilde, du hast mir doch gleich in deinem ersten Brief geschrieben. Ich meine, in deinem ersten, als er tot war. Da hast du mir geschrieben, von wegen Hausdame und mit Gehalt. Und wenig kann es doch nicht gewesen sein, weil er ja so reich ist, wie du mir geschrieben hast. Und alt ist er auch, und da hättest du nur die schöne, frische Luft gehabt und gute Verpflegung. Ich will ja nicht sagen, aber was wir heute hatten, hatte doch keine Kraft mehr. Und wenn du ihn ordentlich gepflegt hättest, das hättest du gewiss, denn du hast ja Mitleid mit jedem und mit mir auch, denn du bist gut, Tilde, ja, ja, Tilde. Dann hätten wir jetzt vielleicht was. Einer, der so reich ist, kann doch nicht so mir nichts, dir nichts sterben
ohne was zu hinterlassen. Und vielleicht, dass er noch ganz zuletzt... Tille, war er denn katholisch? Ja, natürlich war er katholisch. Na, ne. Dann ging es nicht. Ach, deshalb wäre es schon gegangen. Katholisch ist nicht schlimm. Aber was denkst du denn? Ich will von Woldenstein gar nicht reden. Aber hier, was würden die Leute hier gesagt haben? Die hat es eilig. Und die Petermann, der alte Giftzahn, die hätte gesagt, es wird wohl eine mulmige Geschichte gewesen sein. Och, Tilde, deswegen muss man sein Glück nicht fortstoßen. Die Leute sagen immer sowas, aber wenn man was hat, dann ist es gleich. Und bloß wenn man nichts hat. Ja, ja, Mutter. Nun wollen wir aber schlafen. Der Wunsch der Alten ging ganz ersichtlich dahin, dass ich Tilde wieder verheiraten sollte. Hugo war ein sehr hübscher Mann gewesen und aus einem sehr guten Haus. Und wenn sie damals, wo sie bloß ein armes Mädchen war, den Grossmann gekriegt hatte, so konnte sie jetzt jeden heiraten, denn sie hatte ja nun einen Titel und war eine junge Witwe. Und die Trauer stand ihr gut. Und wenn sie zum Schulrat ging, mit dem geteilten langen Schleier, sahen ihr die Leute nach. Als die Alte aber merkte, dass Tilde die Heiratsidee ganz entschieden ablehnte und wirklich nur Lehrerin werden wollte, kam sie auf einen anderen Plan. Der geraume Zeit nach der Unterhaltung über den alten Grafen und das mutmaßlich verscherzte Glück auch wieder nächtlicher Weile erörtert wurde. Diesmal nicht in dem sauerstoffarmen Alkoven, sondern noch in der Vorderstube, die Alte steif aufrecht auf dem Sofa, Tilde zurückgelehnt auf der Chaiselongue.
»Na, Tilde, du warst ja heute wieder da. Wann glaubst du denn, dass es soweit ist?«
»Ach, du meinst das mit dem Examen, Mutter, und mit der Stelle und möchtest wissen, wann ich das erste Gehalt
kriege?« »Ja, Kind, das meine ich. Du willst immer davon nichts hören, aber es ist doch was Sicheres.«
»Ach, sicher ist das andere auch.«
»Meinst du? Na, ich will es dir wünschen. Aber wenn es auch nicht so sicher ist, das mit der Schule, das ist doch nur die Hauptsache. Das hast du ja selber gesagt, und da habe ich dich nur schon lange fragen wollen, ob du nicht das mit der Witwe fallen lassen und deinen Mädchennamen wieder aufnehmen willst. Es werden ja so viele mit anderen Namen getauft, und bei dir ist es nicht mal so. Da kommt das Alte bloß wieder oben auf.
Tilde schüttelte den Kopf, ersichtlich mit einiger Verstimmung. Aber die Alte, die sich, solange sie den Wiederverheiratungsplan verfolgte, von Witwe viel versprochen hatte, wollte bei der veränderten Sachlage mit ihrem neuen Plan nicht nachlassen und fuhr fort.
»Ich denke mir, Tilde, du musst es nur lieber so nehmen, als ob es... ja, wie heißt es doch, wenn was ganz kurze Zeit gedauert und dann wieder vorbei ist?«
»Ich weiß schon, was du meinst, Mutter.«
»Also so nehmen, wie wenn es gar nicht gewesen wäre. Dass dir als Witwe was zugute getan wird, kann ich mir nicht denken. Und Fräulein ist doch das Gewöhnliche.«
Tilde richtete sich auf, nahm ein von Woldenstein mitgebrachtes Luftkissen in den Rücken und sagte, »Ja, Mutter, was denkst du dir denn eigentlich dabei? Das ist doch wie eine Defraudation, wie Unterschlagung, wie Lug und Trug.«
»Gott, Tilde, na, rede doch sowas nicht.«
»Doch, Mutter, das ist Ableugnung des Tatsächlichen und straffällig.«
»Gott, Gott, Gott,
ich habe dir wohl schon öfters gesagt, wenn du so beständig anbohrtest und alles wissen wolltest, was auch nicht richtig war und immer nur davon kam, dass du gegen den armen Hugo was hattest. Nun, da habe ich dir wohl mal gesagt, dass es nicht so was Besonderes gewesen sei, was ich vielleicht nicht hätte sagen sollen, denn alles, was man in der Art sagt, wird doch bloß missverstanden. Und nun bist du gerade doch so wie die anderen Menschen. Aber es ist alles falsch, was du da denkst. Und ich muss dir sagen, ich glaube beinahe, dass er besser hätte nicht heiraten sollen. Er sah so stark aus mit seinem Vollbart, aber er war nur schwach auf der Brust. Und ich bin ganz sicher, es hat ihm geschadet. Und nun soll es gar nichts gewesen sein. Das wäre ja doch schändlich und undankbar, wenn ich ihm sowas in sein Grab nachsagen wollte. Fräulein Möhring.
Was denkst du dir nur? Ich bin kein Fräulein und habe meinen Stolz als Frau und Witwe, wenn ich auch kein Pfand seiner Liebe unter meinem Herzen trage.
Gott, Tilde, wie du redest.
Na ja, so sagt man, Mutter, das ist gerade das richtige Wort. Und es ist bloß ein Zufall, dass es so ist, wie es ist.
Meinst du?
Ja, das meine ich. Und mitunter denke ich, es wäre doch hübsch und besonders für dich, wenn es anders gekommen wäre.
Tja, Kind, wenn du so denkst.
Das war kurz vor dem Examen gewesen, dass Tilde weit glänzender bestand als Hugo damals das seine. Noch am selben Tag sagte man ihr, dass eine Stelle für sie frei sei. Man freute sich, sie ihr geben zu können. Am 1. Oktober trat sie ein, in Berlin N, zwischen Moabit und Tegel. Sie ging mutig ans Werk, hatte frischere Farben als früher und war gekleidet wie an dem Tag, als sie von Woldenstein wieder in Berlin eingetroffen war. Nur ohne Krimstecher. Das seitens der Schuldeputation in sie gesetzte Vertrauen hat sie gerechtfertigt. Hinaus fährt sie jeden Morgen mit der Straßenbahn, den Weg zurück macht sie zu Fuß und kauft öfters was ein für die Mutter. Eine Tüte voll Prünellen, einen Pfannkuchen, einen Geraniumtopf oder wohl auch am Oranienburger Tor eine Hasenleber, weil sie weiß, dass Hasenleber das Lieblingsgericht der Alten ist. Und die Alte sagt dann,
Gott, Tilde, wenn ich dich nicht hätte.
Lass doch, Mutter, wir haben es ja.
Tja, Tilde, es ist schon wahr, aber wenn es man so bleibt,
es wird schon. Von Hugo Grossmann wird selten gesprochen. Seine Fotografie aber hängt mit einer schwarzen Schleife über der Chaiselongue. Und zweimal im Jahr kriegt er auf das Grab in Woldenstein einen Kranz. Silberstein legt ihn nieder und schreibt jedes Mal ein paar freundliche Zeilen zurück.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.